You're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.
Hallo zusammen.
Und wir kehren zurück zum Wrestling, wir kehren zurück zu den Matches und zwar zu AEW als erstes. Und zwar die AEW Matches des Jahres. Platz 3 AEW Match des Jahres geht an MJF und Omega bei Collision. Das Match hat hier die drittmeisten Punkte gekriegt. Und das, ich glaube, eins der ersten Singles-Matches wieder von Omega, ne, in diesem Jahr, oder? Oder irre ich mich
da jetzt? Er hat wenig bestritten in diesem Jahr, ja, aber für mich war es sogar das Match des Jahres bei AEW zumindest. Und es war einfach unfassbar. Ich weiß noch, ich glaube, das war eine WXW Academy Show oder Inner Circle, wo der Thorsten sagte, das musst du dir angucken. Da ich dachte, ja, hatte ich auch keine Zeit, doch, du musst dir das angucken. Und dann habe ich es mir angeguckt und habe gesagt, Wahnsinn, was für ein Match.
Ja, Thorsten, du warst auch begeistert davon.
Definitiv. Also Sie können es, zu jeder Zeit stell die beiden in einen Ring, bitte. Also da muss man gar nicht.
Ja, MJF wird uns häufiger hier begegnen, genau wie jemand anders, der am zweiten Platz ist. Denn Platz Nummer 2 ist mein absolut Lieblingsmatch des Jahres. Bryan Danielson gegen Zack Sabre Jr., Wrestle Dream. Also ich hatte ja damals im Gespräch mit dem Florian schon gesagt, weil wir dann auf die Pre-Show kamen, ich hätte mir die Pre-Show angucken können, aber ich habe lieber noch dreimal Danielson gegen Zack Sabre geguckt. Das hat mir ein bisschen mehr gegeben und das ist mein Match des Jahres. Da hatte ich richtig Spaß dran. Und Daniels Daumen ging auch hoch. Daniel, war das auch für dich?
Ja, das ist natürlich, also es war, Wrestle Dream war das schon passend. Das war ja ein Traummatch. Ein Match, das man sich immer so gewünscht hat. Es gab es zuletzt, laut meinen Recherchen, tatsächlich bei einer kleinen, unbekannten Liga, nein, Spaß, einer ziemlich großen Liga, die wir immer gerne sehr verfolgen hier in Deutschland, nämlich der WXW 2009, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann gab es das nie wieder. Und jetzt, wo die beiden so viel in ihrer Karriere, in ihrem Leben erlebt haben, sind sie nochmal auf der Höhe ihrer Zunft aufeinander getroffen und haben nochmal uns alle erinnert, wer dabei gewesen ist oder eben neue Eindrücke gewonnen haben. Es war einfach ein Wahnsinnsmatch, also Technical Classic,
ja. Kann man sagen. Thorsten nickt.
Zwei der besten Wrestler aller Zeiten in einem der technisch besten Matches aller Zeiten. Was will man mehr?
Das stimmt. Ja, und in Platz 1 treffen sich dann die beiden Wrestler aus Platz 2 und 3, nämlich Bryan Danielson gegen MJF. Das Match von, ich glaube, Revolution war es, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe.
60-Minute Iron Man.
Ja. Iron Man Matches können sehr langweilig sein. Hier sieht man, wie es richtig geht.
Es war das Beste, wenn ich überhaupt mal reingehen darf, das Natürlich. Beste Iron Man, was ich je gesehen habe. Für mich ein Match auf dem gleichen Niveau wie Kenny Omega gegen Katsushika Okada von Dominion, das 2-3-Falls-Match. Das hier war Wrestling-Perfektion, Drama, Storytelling, Wrestling, alles gut. Das hat gezeigt, dass das hat gezeigt, dass MJF vollkommen zu Recht AEW World Champion ist, weil er hier eine wrestlerische Ausnahme-Performance hingelegt hat. Mit einem der besten Wrestler aller Zeiten, mit Bryan Danielson, das war wrestlerische Masterclass. Dieses Match hatte alles und ist völlig zu Recht, meiner Meinung nach, mein Platz 1.
Spaß. Ja, ganz klar. Kann ich durchaus nachvollziehen. Daniel, bist du da mit an Bord?
Ich habe es tatsächlich so bei unserer, wie wir so gedacht haben, was schreiben wir denn auf, wo ich mich selber hingesetzt habe, habe ich nicht dran gedacht. Also es ist mir nicht untergekommen. Mir ist stattdessen das Tag Team Match FTA gegen Bullet Club Global Collision, was ja aus dem Nichts so explodiert ist, besser in Erinnerung geblieben. Wahrscheinlich einfach deshalb, weil man bei Bryan Danielson gegen JF das ein bisschen erwartet hat, dass das ein richtig gutes Match ist. Und bei FTA gegen Bullet Club Gold denkt man halt, und dann auch noch bei Collision, denkt man halt, das TV-Match und so weiter, das wird gut sein, aber halt nicht so extrem. Und dann haben die da abgeliefert und ich glaube, da war keiner ruhig auf diesen Sitzen. Aber eben auch bei Bryan Danielson gegen MJF nicht. Also es war schon wirklich ein sehr tolles Match. Mir vielleicht dann doch ein bisschen zu lang, aber es war unfassbar gut. Ja, AEW hat wenig überraschend einfach auch ein wrestlerisch starkes Jahr gehabt.
Ja, wrestlerisch sind die halt immer ganz vorne mit dabei, ne? Aber wo du gerade Bullet Club Gold sagst, das war so mein Team, was ich so als Überraschung des Jahres hatte. Weil ich eigentlich nie gedacht habe, dass Jay White und Juice Robinson zusammen, also jetzt nicht die ganz, ich meine die beiden zusammen, ne, dass die so ein gutes Tag-Team abgeben. Das hätte ich nicht erwartet. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also nicht gedacht. Ja, wechseln wir zur WWE rüber. WWE Top 3 Matches. Platz 3 beginnen wir mit unserem, jetzt muss ich auch kurz gucken, wo sind wir? Hier sind wir. Mit einem Tag Team Match. Und zwar WrestleMania, Sami Zayn und Kevin Owens gegen die Usos. Wohl einer der größten Feel-Good-Momente des Jahres. Leider auch so ein bisschen Moment-Booking, ne? Weil danach ist nicht mehr viel draus geworden. Aus Zayn und Uso aus der Titelregentschaft. Aber der Moment war großartig. Die gesamte Erzählung, die dahin führte, über Owens Match gegen Reigns, dann Zayns Match gegen Reigns und dann die Zusammenführung. Das war schon richtig groß und wirklich stark erzählt. Oder, Daniel?
Fürs Tag Team Wrestling unglaublich wichtig, dass auch mal ein Tag Team Match bei WrestleMania im Main Event steht. Fand ich einfach unglaubliche Ansage auch und auch zeigt einfach, auf welchem Level die Usos operieren. Sie sind eines der größten Tag Teams aller Zeiten. Das kann man einfach nicht anders wegdiskutieren. Ja. Was sie einfach abliefern mussten, um diesen Spot zu bekommen, weil es gab ja auch ordentlich Konkurrenz. Es hätte auch ein anderes Match sein können an diesem Main Event Abend. Und das ist einfach unfassbar. Aber unterm Strich Moment Booking, weil daraus nicht so viel geworden ist und für mich deshalb auch nicht in meiner eigenen Liste vertreten.
Mhm. Kann ich verstehen. Thorsten?
Ja, ich sehe es genauso. Das ist ein Feel-Good-Moment gewesen, den man für den Feel-Good-Moment gemacht hat. Hat am Ende zu wenig draus gemacht, aber trotzdem steht es da bei den WWE-Matches bei mir auch ganz weit oben, weil es einfach ein toller Moment war und die Reise von Sami Zayn ganz gut abgeschlossen hat und die Usos eben ihren Status als der besten Tag Teams aller Zeiten dort zementiert haben. Ganz wunderbar, ganz tolle Erzählung. Würdiger Main Event von WrestleMania Night One dieses Jahr. Ganz toll.
Mhm. Ein Match, was durchaus hätte Main Event sein können von WrestleMania, ist unser Platz 2. Das sind nämlich die Damen. Rhea Ripley gegen Charlotte Flair. Das war ein Main Event würdiges Frauenmatch. Ich glaube, Dave Meltzer ist da nur ganz knapp um die 5 Sterne rumgekommen. Also der war da schon sehr nah dran. Ich glaube, 4,75 hat er gegeben. Bei Cage Match, ich gucke gerade, bewertet mit 9,03, also auch relativ hoch. Und ja, was soll man sagen? Also, dass Rhea Ripley in diesem Jahr, dass das ihr Jahr ist, das haben wir eben schon gesagt. Und Charlotte Flair, wie man auch immer zu der Person steht, die Matches von ihr, sie weiß, wie man gute Matches auch worked. Und das haben sie bewiesen, ne, Thorsten?
Das steht ja völlig außer Frage. Also ich habe dieses Match, dass es gut werden würde, das war mir von Anfang an klar, als ich die Ansetzung hatte und ich habe das zu Hause geguckt. Und ich habe, wie man so schön sagt, on the edge of my seat gesessen. Also ich habe wirklich, es ging immer weiter und ich dachte mir, Alter, die choppen sich da die Scheiße aus dem Leib, so auf gut Deutsch. Ja. Das war unglaublich, das hat so einen Spaß gemacht, das war ein perfekt. Eines der besten Damen-Matches, die ich je gesehen habe im amerikanischen Mainstream Wrestling.
Bin ich bei dir. Daniel, wie stehst du dazu?
Also das Match war wirklich spektakulär. Wirklich, wirklich einfach, ja, das Damen-Match bei den großen Ligen dieses Jahr, muss man sagen. Ist in meine eigene Wertung nicht reingekommen, weil ich einfach noch woanders hingeschaut habe, glaube ich, in meiner Gesamtbewertung. Aber man kann es einfach nicht oft genug sagen. Du musst Frauenwrestling den richtigen Spotlight geben, du musst Character-Building machen, du musst da dranbleiben und dann kann sowas geschehen. Natürlich, klar, die WWE hat andere Ressourcen, ist mir vollkommen klar, das kann nicht jede Liga stemmen, aber es zeigt einfach, wo die Reise hingehen könnte.
Das stimmt. Ja, du hast genau wie ich auch noch ein bisschen auf NXT geguckt, weil bei mir dein Platz 2 ist mein Platz 3. Wir hatten noch Camilo Hayes und Ilja Dragunov noch mit auf dem Zettel, ne?
Genau, und Dijak gegen Ilja Dragunov noch auf. Ich muss einfach sagen, Dijak ist so ein bisschen das Dark Horse dieses Jahr. Hatte auch letzte Nacht bei Deadline wieder gezeigt. Dijak ist der Wahnsinn und in Kombination mit Ilja Dragunov, das ist auf einem Level wie die Keith Lee gegen Dijak Matches. Es ist einfach unfassbar. Ilja Dragunov kann man nicht oft genug sagen, wissen wir alle sowieso. Einer der greatest of all time aus Europa. Und ja, fantastisch. Und
vielleicht der nächste Intercontinental Champion. Wer weiß das schon, wo es dahin geht.
Die Geschichte schreibt das eigentlich vor.
Eigentlich ja, ne? Erstmal, es muss einmal die Situation kriegen, wenn Gunther den Main-Titel hat, dann muss er ja scheitern. Man muss mal die Geschichte einmal ändern. Aber bis dahin muss er eigentlich immer wieder Gunther seinen Titel abnehmen, damit die Geschichte sich so fortsetzt.
Der Erzrivale.
Ja, genau.
Und ich finde es halt immer geil, dass er jedes Mal eine neue Fanbase abgreift und man das immer wieder erzählen kann, diese Story. WXW, NXT UK, NXT und jetzt ist der Main Roster wohl dran. Ist doch geil.
Ja, finde ich auch schön. Ja, und Platz 1 von uns einstimmig gewählt und mit Abstand von über 20 Punkten auf Platz 1 gekommen, weil ihr das genauso gesehen habt. Es ist einfach der bereits erwähnte Gunther gegen Drew McIntyre, gegen Sheamus. Ja, es ist das beste WWE-Match des Jahres, was ich gesehen habe. Also wrestlerisch und auch von der Erzählung her. Die Geschichte mit Sheamus und McIntyre untereinander. Mit Sheamus, der seinen letzten Titel ja noch nie gewonnen hat, gewinnen will. Und mit dem Gunther, der sich gegen alle Gefahren setzt und seine Titelregentschaft so stark erzählt wird. Großartig, oder Daniel?
Ja, es ist ja auch für Sheamus mittlerweile eine Obsession geworden, dieser interkontinentale Titel. Und Drew, der dann sagt, was ist eigentlich mit mir? Ich bin auch noch hier und ich will diesen Titel. Der Titel bedeutet für mich auch was, weil es der erste Titel war, den ich damals in der WWE gewonnen habe. Und den will ich jetzt zurückgewinnen, um zu zeigen, dass ich auf einem Top-Level immer noch agieren kann und mich hier gar nicht abschreiben lasse als Tag-Team-Wrestler. Auch wenn ich das so gerne gemacht habe mit dir, Sheamus. Und dann halt Gunther, der sagt, ich bin hier der Ringgeneral. Das hier ist WrestleMania. Jetzt gibt es die beste sportliche Leistung des Abends. Es war ein Fest, dieses Match.
Ja.
Man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das beste Match des Mania-Wochenendes von drei Europäern gewirkt wurde.
Ja.
Ja, da merkt man, wo die Qualität herkommt, ne?
Da muss man halt auch mal drüber nachdenken. Das war, wenn ich, ich denke, ich darf auch eben meine ein bisschen Senf dazugeben. Ja. Ich glaube, das war wirklich ein Match, da war mir von vornherein klar, dass es gut wird, aber mir war von vornherein nicht klar, dass es so gut wird. Und das ist auch mein WWE-Match des Jahres und vielleicht auch sogar overall mein Match des Jahres. Auch selbst wenn man die lokalpatriotische Brille oder die landpatriotische Brille da mal absetzt, war das einfach eine Schlacht. Das war richtiges Gewatze, wie ich das immer so schön sage. Das hatte alles. Und allein und solche Sachen wie die steht sich drei gegenüber ganz am Anfang. Und Gunther macht so. Komm, mach mal erst, ich guck mir das mal an. Ne? Und dann kassiert er, kriegt einer auf die Fresse, fliegt aus dem Ring. Die beiden choppen sich die Scheiße aus dem Leib und es geht immer weiter, es geht immer weiter. Das Nearfall, after chop, das wird immer brutaler, immer. Und irgendwann, also das war, ich habe da gesessen, ich habe es gefeiert. Und auch, ich habe auch gefeiert die Ankündigung von Ludwig Kaiser, der sagt, dieses Ladies and Gentlemen. Und, ach, herrlich,
Der macht das
herrlich.
auch großartig, der Kerl.
Ja, der macht
toll. European Elegance, Imperium, das war eine Sternstunde des Euro-Wrestlings auf der größten Wrestling-Bühne der Welt. Das war perfekt, das war top.
Ja,
Mein Jahres.
auf jeden Fall. Ja, wenn wir bei Europa sind, kommen wir zur WXW.
Gerne.
Und da haben wir auf Platz 3 einmal aus der Best of Five Series, ich weiß gar nicht mehr, welches Match das jetzt war, Axel
Das
Tischer gegen Peter
letzte
Tiani.
war es.
Logischerweise, ne, das mit der großen Spannung. Wer gewinnt das finale Match? Wer gewinnt die Best of Five Series? Ja, ein Match mit sehr viel Dramaturgie, ein Match mit sehr viel guter Technik, gutem Wrestling. Das Ergebnis daraus hat irgendwie keinen so richtig weitergebracht, aber das Match an sich hat richtig Spaß gemacht. Ja, Thorsten, du hast schon gesagt, es war das letzte. Wie fandest du das?
Ich fand es gut, wir reden hier von Peter Tijani gegen Axel the Axeman Tischer. Es ist ja bei Best of Five Series so, als der Axeman mit 2-0 in Führung gegangen ist, war mir eigentlich klar, dass Tijani das Ding mit 3-2 gewinnt. Ich finde, es sollte eigentlich dazu dienen, so würde ich es mal sagen, dass man Tijani als Singlestar elevated. Das ist einem auch gelungen, er hat eine super Performance gegen den Axeman abgeliefert. Aber wenn man sich die weitere Liste anguckt, dann wird einem auch klar, was Axel die X-Men Tischer für einen Stellenwert für WXW hat, das muss man ganz klar sagen. Also wir haben ihn oft genug gelobt an dieser Stelle und müssen das auch hier wieder tun. Also es war ein tolles Match, hat eine tolle Dramaturgie und hat den zweiten Abend des Tag Team Festivals wunderbar abgeschlossen.
Ja,
Eigentlich mit.
richtig. Daniel, was sagst du dazu?
Und was man vielleicht auch nochmal dazu sagen muss,
Ja,
er war ja ein
gerne.
Match ganz klar als Heel positioniert und er hat an dem gleichen Abend ja ein Match gegen Blake Christian gewrestelt von GCW, wo er dann ganz klar der Hometown Hero das Face war. Ne? So, da hat er, also diese Facettenreichtum, unmittelbar so innerhalb weniger Stunden so zu switchen, das ist ganz große Klasse.
Das stimmt. Okay, Daniel.
Ja, also was soll man sagen? Der Thorsten hat da alles erwähnt, Tisha Tihani. Ja, Best of Five, und das war das Best of Five dieser fünf Matches, dieses Finale. Kann man gerne öfter machen, wenn man die richtigen Charaktere hat. Das ist immer die Schwierigkeit, dass man Leute finden muss, die natürlich fünfmal ein anderes, noch besseres Match abliefern können und sich steigern können. Zeigt aber auch wirklich die Klasse von Tischer und von Tihani, das so abzuliefern.
Ja, Sebastian, schreibst im Chat gerade, Axel Tischer hatte auch wirklich das ein super Jahr. Ja, Axel Tischer hat wieder gezeigt, welche Qualitäten er hat und wie gut er auch den Nachwuchs fördert und unterstützen kann. Und das durchgängig durchs Jahr, ne? Egal wer es war. Ob er mit Levani, glaube ich, Anfang des Jahres sogar noch zu tun hatte. Ich weiß gar nicht, war das? Ja, das war dieses Jahr, Anfang des Jahres, bevor Levani seinen Titel abgegeben hat. jetzt mit Tihani oder wen er auch alles dazwischen hatte. Axel Tischer hat auch im Shortcut wieder bewiesen, dass er dafür sorgt, dass Strukturen da sind und auch Strukturen gehalten werden. Und man kann sich nicht so sehr dafür bedanken, dass er da ist, weil er bringt halt einfach so viel mehr Stabilität und Sicherheit rein, was die Leute auch brauchen, die noch nicht so lange dabei sind. Und ja, mit seiner eigenen Wrestling-Schule jetzt, was auch nochmal für Nachwuchsförderung sorgt, ist natürlich auch super. Muss man ganz klar sagen. Gut. Platz Nummer 2. Bleiben wir bei Axel Tischer. Axel Tischer bleibt dabei. Axel Tischer gegen Shigeo Irie vom Karat-Finale. Auch ein Match, was eine Geschichte durchs Karat erzählt hat. Wir haben die Erzählung, wie Irie seine Matches gewinnt. Wir haben die Erzählung, wie Irie sich als ja, nächster großer Fly-In eigentlich nach Timothy Thatcher so in die Herzen gekämpft hat und auch immer weiter aufgestiegen ist, beim Karat mehrfach dabei war und jetzt bis zum Finale gekommen ist und das Finale dann genauso gewinnt, wie er damals aus den Büschen gewonnen hat. Also die Erzählung war großartig. Die Freude von Irie, die vollständig echt war und auch nachvollziehbar war, war da, dass mir und uns der Weg dahin nicht gefallen hat, wie das Ganze entstanden ist mit dem Titel im Turnier. Brauche nicht drüber sprechen. Aber das Finale, was man daraus gemacht hat, war wirklich gut. Daniel, was sagst du dazu?
Ich muss sagen, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dieses Match. Will dem aber nichts absprechen. Es war hochemotional, es war wunderschön. Es war auch, ich glaube, dass die beiden so wirklich noch nie aufeinander getroffen sind.
Kann sein.
Vorher. Und es zeigt einfach, was für Talente auch in Europa antreten. Was für Meister des Ringkampfs da einfach jeden Monat oder auch jede Woche in den Ring steigen, sei es bei WXW, aber auch überall. Es war ein würdiges Karat-Finale, Turnierfinale.
Und du hast recht, die hatten bis jetzt nur ein Trios-Match gegeneinander quasi, also Irie an der Seite von Sekimoto und Ishikawa gegen quasi Ringkampf, Tischer als Alexander Wolf damals noch, Timothy Thatcher und Veit Müller, wer hat ihn nicht erfolgreich verdrängt seit dieser Zeit? Thorsten, was sagst du zu dem Karat-Finale?
Ja, ich habe es dahin gewählt auf den Platz, weil es mir halt wirklich sehr gut gefallen hat. Die Erzählung hat mir gut gefallen und Tischer hat eben das gemacht hier über das Turnier und im Finale, was Walter damals bei Ilja gemacht hat. Er hat halt einen Star kreiert, ne? Muss man ganz klar sagen. Und es war ein tolles Match, das habe ich mitgenommen, es hat mich euphorisiert und es war völlig zu Recht mein WXW-Match des Jahres. Mhm. Ich fand es super. Mehr kann ich nicht sagen.
Und alles in allem ist das WXW-Match des Jahres auch beim Karat, das heißt sehr karatlastig heute hier. Also 2 von 3 vom Karat. Und zwar ist es der Main Event Norman Harras gegen Bobby Ganz. Ein Match, was ganz viele Stories zu Ende geführt hat. Also Only Friends Story. Man hat Massive Love da schon angefangen zu etablieren. Man hat Levania zurückgebracht, um sich zu rächen. Für mich, und da stehe ich weiterhin zu, wäre das Match für Levania gewesen und nicht für Bobby Ganz, wobei es trotzdem gut erzählt wurde. Für mich wäre es aber das Match gewesen, wo Levania seine Wiedergutmachung kriegt nach seinem Titelverlust. Trotz allem tolles Match, tolle Erzählung. Und ja, was soll man anderes sagen als, der Daniel hat es auf Platz 1, oder? Wenn ich es richtig habe?
Ja.
Der Thorsten sogar auch. Also ihr beide dürft jetzt den Größeren.
Habe ich auf Platz 1?
Nee, du hattest es auf Platz 2, ne? Oder?
Platz 2. Ich hatte das Tischer gegen Irie Match auf 1.
Ich verlese mich hier ständig. Ja, ist richtig.
Mach nichts, mach.
Dann Daniel, fang nochmal an.
Ja, also für mich ist es nicht nur das Match des Jahres, das allgemeine Match des Jahres sogar. Es ist für mich eins der besten Matches, das ich je gesehen habe. Es ist zwar kein Hochleistungs-Gunther, Brian Danielson, Zack Sabre Jr. Match, wo man sich irgendwie choppt und höchste Technik zeigt, sondern es war einfach von der Erzählung her so mitreißend, so emotional und so genial gestaltet, dass man sich da auch ewig noch dran erinnert. Du hattest den Levaniel, du hattest Jörn Simmons, du hattest Bobby Ganz, du hattest Michael Knight, was ja eben auch meine vier Lieblingswrestler bei der WXW sind, beziehungsweise waren. Und es war einfach so genial. Und ich, ihr habt das vielleicht erwartet, ich nicht, dann gab es diesen Return von Michael Knight, als es aussah, als sei es das jetzt, Bobby Ganz verliert dieses Match, es ist alles ausweglos, Jörn Simmons, der trotz Verletzung da kaputt liegt, Levaniel, der fertig ist. Und dann kommt der Michael Knight zurück, wo man einfach nicht mehr damit gerechnet hat, dass er zurückkommt, mhm, und damit im größtmöglichen Spot und mit dieser Reaktion. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon heiser. Es war oben auf der Tribüne, waren wir, da war kaum Sauerstoff. Es war, aber es war einfach so ein Moment, der einfach nochmal so viel Energie aus mir rausgeholt hat, nach diesem langen, langen, schon zu diesem Zeitpunkt schon sehr langen Wrestling-Wochenende. Das war einfach absolut spektakulär, wahnsinnig und zeigt einfach, was für fantastische Leute da zu diesem Zeitpunkt in diesem Ring waren. Auch die anderen Leute, die drumherum waren, Metehan, Rambo und Zafar Amin. Es war einfach so genial. Ich könnte stundenlang über dieses Match reden, weil so viel passiert ist, so viel auch hängen geblieben ist bei mir im Kopf. Wenn man so viele Wrestling-Matches guckt, dann vermischt sich das gerne auch alles mal ein bisschen. Da ist es nicht passiert. Es steht einfach über allem und es war einfach für mich eins der besten Karat-Main-Events, nicht das Beste, aber vielleicht eins der besten Karat-Main-Events aller Zeiten. Da ist so viel passiert, es hat einfach unfassbar Spaß gemacht. Wir haben ja auch ein Video gemacht auf dem Kanal nochmal, das nochmal zusammenführt, was zu diesem Moment, zu diesem wirklich einzigartigen Moment geführt hat, weil ich das so toll erzählt fand, wie das alles noch am Ende zusammengelaufen ist und wer da alles und wie beteiligt war. Also ich kann nicht genug Worte über dieses Match verlieren. Ich fand es einfach absolute Spitze.
Thorsten, wie ging es dir?
Ja, ähnlich wie Daniel, nicht ganz so euphorisiert, aber es hat wirklich Spaß gemacht und ich bin halt da rausgekommen, bin ins Hotel und sitze dann da und trinke ein Bierchen und der Malmann kommt und guckt mich an und sagt, was war das denn gerade für ein Film? Und das sage ich ganz gut zusammen. Das war absolutes Vince Russo 90s Overbooking. Das passte perfekt an dieser Stelle. Und es gab einen tollen Abschluss, Michael Knight's Return. Da war alles drin, Emotionen, Hass, Drama, alles, was man haben wollte. Und ja, es hat so ein bisschen, man wusste trotzdem nicht, wie es ausgeht. Verliert Bobby Ganz, ist seine Karriere los? Es gab auch die leise Befürchtung, dass sich der fiese Norman durchsetzt. Es war wirklich an dieser Stelle perfekt platziert und hat wirklich Spaß gemacht. Wäre nicht das Match des Jahres, aber es hat Spaß gemacht.
Norman Harras muss man auch nochmal erwähnen, wie grandios er seine Rolle da gespielt und erfüllt hat und wie verhasst er war von den Fans. Ohne ihn hätte das alles nicht funktioniert.
Man muss auch leider sagen, dass danach halt auch wieder für viele der Protagonisten nicht so viel gegangen ist. Die erfolgreichsten danach waren eigentlich die Onlyfans. Norman Harras hat nie möglich was zu tun gehabt. Rambo und Metehan brauchen wir gar nicht von sprechen. Zafar Amin ist jetzt so das Enhancement-Talent gerade. Ja, und Massive Love, die sind auch noch nicht so ganz sicher. Da haben wir jetzt lange nichts von gesehen. Vielleicht sehen wir sie jetzt bald wieder, dass wir wieder Matches von ihnen sehen. Die hatten ja bis jetzt nur Matches bei Shows, die nicht aufgenommen wurden. Bin ich mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Also auch da wieder, der Moment war gut, aber die Folge daraus, da haben nur zwei Leute von profitiert. Das ist schon mal gut, dass wenigstens zwei profitiert haben. Aber ansonsten ein bisschen dünn alles gewesen. Aber gut, für den Moment war es gut. Bei mir ist es nicht in den Top 3, weil ich andere Sachen noch deutlich höher gewichtet habe als das. Aber das ist ja wirklich, wie gesagt, Geschmackssache. Dass Michael Knight kommt, war mir nur klar, weil er damals im März, noch nicht das Social Media Game so gut gespielt hat, weil er nämlich wochenlang nichts postet. Und am Tag, wo es gerade ist, postet er, dass er mit den Hunden spazieren geht. Da war mir klar, wenn er jetzt was postet, ist eine Ablenkung, dann kommt er nachher. Das war so das Ding, wo ich gesagt habe, ja, jetzt ist mir klar, er ist auf jeden Fall da. Also das war wirklich so ein bisschen ausgehend von dem, was ich gesehen habe, weil ich immer noch mal Instagram durchscrolle, Twitter ja mittlerweile nicht mehr so oder X oder wie auch immer es heute heißt. Ja, und das war halt diese Entwicklung. Aber wie gesagt, ein Match, wo ich verstehen kann, dass es vielen gut gefallen hat, hat sich hier knapp durchgesetzt gegen Tisha und Irie. Vollkommen in Ordnung. Ja, und damit kommen wir zu dem Segment des Jahres. Segment des Jahres. Welches Segment hat so einen bestimmten Fokus hinterlassen? Und da ist Segment Nummer 3, ist die Rückkehr von Dennis Kaschnulnik, wo wir uns, glaube ich, alle gefreut haben. Wir haben ja alle mitgekriegt, wie er sich verletzt hat, wie lange er ausgefallen ist. Und dass er dann zurück war, wirklich schön. Ne, Thorsten, wie fandest du die Rückkehr von Cash?
Auf jeden Fall, total nett. Und man hat ja so im Vorfeld so ein bisschen mit gerechnet. Wir haben ihn ja, glaube ich, bei Parade kurz gesehen, wo er sagt, ja, ich weiß nicht, wie ich ihn fit und so. Aber er ist zurückgekehrt, es war toll und er hat sich da im Shortcut-Match gut präsentiert und ich habe mich sehr gefreut, dass er wieder da ist. Ich war damals in Papenburg dabei, als das Kreuzband gefetzt ist, das hat sich echt fies angehört und sah auch fies aus.
Ja, ganz fiese Nummer.
Fischer, sympathischer, cooler Dude, super.
Ja. Daniel, wie war es bei dir?
Ja, also ich habe es leider nicht mehr so am Schirm gehabt, weil das danach eben dann nur ganz kurz mal angestiegen ist und dann wieder schnell gefallen ist. Leider, aber es war in dem Moment, war das fantastisch, weil wir standen, glaube ich, im, ich glaube, ihr wart da gar nicht dabei, aber ich stand da, glaube ich, mit dem Marvin Mendel und dem Strigger von Cagematch standen wir alle hinten direkt mit dem Blick auf den Ring. Und als dann diese Musik kam von Dennis Dulnig, sind wir alle, glaube ich, gesprungen und haben uns megamäßig gefreut, weil das einfach wirklich, man hat ihn richtig vermisst, diese Figur, diesen Charakter, diesen Wrestler, diesen Performer, und bin froh, dass er wieder da ist.
Das stimmt. Wenn wir überlegen, wir haben im letzten Jahr oder vorletzten Jahr noch dieses richtig coole Match gegen Cara Noir gehabt und dann ihn lange nicht mehr sehen dürfen. Dann ist das schon echt schön, ihn zurückzuhaben, muss man ganz klar sagen.
Shotgun an sich war so eine sehr emotionale Veranstaltung. Ja. Wir hatten ja auch Julian Nero, hatten wir auch noch am gleichen Abend.
Ja, sagte Sebastian auch. Stimmt. Ja. Julian Nero hätte ich auch durchaus gerne nochmal gesehen, weil eigentlich hatte er ja seine Karriere, glaube ich, beendet. Das war jetzt so ein One-Off erstmal. Vielleicht hat er nochmal Blut geleckt, wir werden es sehen. Vielleicht kommt er irgendwann nochmal. Oder er ist einfach so ein wiederkehrender Gast beim Shotgun. Wäre ja auch okay. Mein Gott. Dann aber bitte als Nummer 5 beim nächsten Mal wieder. Da wäre ich für. Gut, zweiter Moment. Sami Zayn turned gegen Roman Reigns. Die große Bloodline-Story, wo der Honorable Us sich dann eher auf seine Freundschaft mit Kevin Owens entscheidet und gegen die Zugehörigkeit der Bloodline. Auch da, gerade wenn man die Zayn-Owens-Geschichte verfolgt, durchaus ein schöner Moment, der sogar auch hier Folgen hat. Denn dann kam das Tag-Team dabei raus, dann haben wir da einen Titelgewinn, aber auch da. Es ist im Grunde relativ ähnlich erzählt wie bei der Rückkehr von Cash. Ne? Der eine Moment ist der große Moment, dann der große Gewinn, dann relativ schnell wieder das Abfallen. Also bei zwei Ligen eine relativ ähnliche Kurve, die da entstanden ist. Oder Daniel, was sagst du dazu?
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich muss tatsächlich sagen, als ich das gelesen habe, dass das ein Moment des Jahres oder ein Segment des Jahres 2023 ist, habe ich erstmal gedacht, ach, das war dieses Jahr. Das war für mich schon im vorherigen Jahr verortet worden.
Ja, verstehe ich.
Aber es ist sehr viel draus passiert, zumindest bis WrestleMania, danach nicht mehr so viel. Mhm. Aber es war wirklich ein spektakulärer Moment.
Thorsten, wie fandest du es? Du wolltest gerade schon ansetzen.
Kann man genau so sagen, da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Also man hat das auch schön gemacht, man hat das so schön geteased, diese Tension, das ging so. Und dann meinte, mach das nicht. Also das Aftermath von dem Match war ja recht lang. Das war ja, glaube ich, das Kevin Owens gegen Roman Reigns.
Genau.
Rumble, wo dann, das war toll gemacht, auf jeden Fall.
Ja, total.
Schlag zu und er schlägt zu. Das war cool. Mhm. Sehr cool.
Und witzig ist halt auch einfach, im letzten Jahr hatten wir auf Platz 3 der Segmente Jey Uso, der Sami Zayn umarmt. Das heißt, wir haben Sami Zayn das zweite Jahr in Folge mit in den besten Segmenten, die wir hier jetzt präsentieren haben. Ja, und unser Top-Segment bleibt bei der WXW, nämlich die Wiedervereinigung der Only Friends. Wir waren eben schon beim Karat, genau wie im Jahr davor ist auch das Karat hier wieder ganz wichtiger Punkt. Und wie wir zu den OnlyFans stehen, ich glaube, das haben wir oft genug dargestellt. Die beiden haben auch viel jetzt im Podcast über ihre Zeit erzählt. Es ist schade, dass bei WXW die Zeit der OnlyFans jetzt hoffentlich erstmal nur auf Zeit geendet ist und nicht dauerhaft, aber wir hoffen darauf, sie sehr bald bei anderen Ligen zu sehen, also auch bei der GWF oder sonst wo, könnte ich mir die gut vorstellen. Wie sieht ihr das, Thorsten? Was denkst du zu den OnlyFans und der Rückkehr?
War wirklich schön mit dem Händchen halten und alles. Das hatte was. Ja, das hat mein Herz gewärmt. Und Michael Knight hat nie einen größeren Pop in der WXW bekommen. Das passte alles. Alles super. Das ist auch zu Recht dort auf Platz 1.
Ja. Ja. Und Daniel, was sagst du?
Ja, also ich hatte ja gerade schon beim Match des Jahres drüber gesprochen. Für mich einfach ein absolut genialer Moment. Wirklich toll, wirklich fantastisch. Wenn wir über Rückkehr sprechen, da ich schon sehr viel über diesen Return gesagt habe, muss ich sagen, für mich auch ein Moment, weil es einfach meine Zeit ist, wo ich angefangen habe, Wrestling zu verfolgen, ist auch Kalito. Aber nicht der zweite Return, sondern der Return bei Backlash in Puerto Rico. Ja. Das war fantastisch mit Kalito, die Reaktion, die er auch bekommen hat. Das ist so ein Wrestler aus meiner Zeit, in Anführungsstrichen. Das hat mich auch sehr emotional berührt, aber Michael Knight, das war auf jeden Fall Top-Moment des Jahres und deshalb auch zu Recht auf Platz 1.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon eine schöne Sache. Und jetzt kommen wir direkt weiter zu den Stories des Jahres. Was wir halt sehen bei den Segmenten, WXW-lastig im letzten Jahr war es noch gemischter. Das nochmal kurz zur Ergänzung. Wir hatten schon Jey Uso umarmt Sami Zayn im letzten Jahr. Dann hatten wir alles um MJF-Titelgewinn, Promos, darüber mit William Regal. Und natürlich auf Platz 1, genau wie diesmal, was vom Karat, nämlich eine Kombination aus Archers Titelgewinn, dem Titelgewinn von Stephanie Mace und Fast Hermudo. Also da war einiges los im letzten Jahr auch. Und jetzt kommen wir zu den Stories dieses Jahres. Und da haben wir auf Platz 3, was mich total überrascht hat, hat es die Bloodline nochmal in die Top 3 geschafft, genau wie im letzten Jahr. Auf Platz 3, letztes Jahr hätte ich sie eigentlich höher gesehen, aber im letzten Jahr war sie auf Platz 3. Das heißt, die ganzen Stories, die Anfang des Jahres hatten mit, wir hatten es gerade schon, Kevin Owens und Sami Zayn und der Bloodline, dann die ganze Verbindung mit dem Solo Sikoa, der stärker drin war, den man mehr eingebracht hat. Und dann halt jetzt auch die Trennung der Usos, all das ist so Platz 3 unserer Bloodline-Stories. Daniel, ist das verdient, Platz 3 für die Bloodline?
Ich glaube, man hat da sehr schwer noch die ersten 3 Monate des Jahres mit einfließen lassen, weil da war das ja alles noch sehr, sehr cool. In den letzten Monaten eben nicht mehr. Weiß ich nicht, ob ich das noch mit eingebracht hätte, weil eben andere Akteure, die viel öfter da sind, viel mehr zeigen konnten und viel mehr, wo das mehr Signifikanz auch hatte und so weiter. Und da meine ich jetzt nicht nur bei WWE, sondern generell.
Ja, verstehe ich.
Das war Jimmy Uso, Paul Heyman und Solo Sikoa streckenweise nicht so möglich wie im Jahr davor.
Das stimmt, ja. Thorsten, wie stehst du dazu?
Ja, ich sehe es ähnlich. Also auslaufende Bloodline. Ich glaube, das, was Daniel sagt, stimmt schon ganz gut, dass die Bewertung halt maßgeblich geprägt ist von der Anfangszeit und gesamt gesehen übers Jahr gehört es für mich nicht unbedingt da rein.
Ja, das denke ich auch. Es ist halt da reingerutscht, weil man halt auch noch so diese Nachwirkungen des letzten Jahres hat, ne? Es sind noch tolle Sachen passiert, aber halt nur in so einem ganz kleinen Rahmen eigentlich. Nur die ersten 3 Monate waren noch ganz intensiv und danach wurde es so ein bisschen verwaschen. Oder vielleicht die ersten 4 Monate.
Ja.
Ja, unsere zweite Fehde des Jahres ist lustigerweise genau wie im letzten Jahr eine Singles, also zweite Story, eine Singles Story. Letztes Jahr waren es noch Jamie Hayter und Britt Baker. Dieses Jahr sind es MJF und Adam Cole, die Bro-Migos, Bro-Chachos, wie auch immer sie sich nennen, die Story mit den beiden, wo MJF quasi geturnt ist und wir die ganze Zeit überlegen, wer turnt denn jetzt wann gegen wen, turnt überhaupt noch jemand? Oder ist dann der Teufel jemand ganz anderes? Ich glaube, das ist mit die besterzählte Story bei AEW dieses Jahr, wenn nicht sogar überhaupt die besterzählte, weil sie den längsten Zeitraum hat und nicht langweilig wird über die Zeit. Vielleicht manchmal ein bisschen overbooked, aber langweilig wird es nie. Oder Thorsten, wie siehst du das?
Ja, und das Gute ist, wie du schon sagst, wer turnt? Der? Nö, turnt gar keiner. Also es sind ja auch Erwartungen mal unterlaufen worden. Das hat das spannend gemacht. Und ja, ist leider ein bisschen durch die Verletzung von einem Cole ausgebremst worden. Aber jeden Fall. Beteiligung.
Ja, Gesundheit.
Tolle Fehde. Hat Spaß gemacht. Tolle Segmente. Auch wie Paul Reiter plötzlich auftaucht aus dem Wasser. Also das ist ja auch alles. Meine Güte.
Ja, Daniel.
Adam, könnte man
Ja,
sagen.
genau. Roderick Strong.
Roderick Strong, auch ein Element dieser Story. Ich finde, trotz der Verletzung hat man somit das Beste draus gemacht. Jetzt auch das mit Samoa Joe, der so ein bisschen der Protector ist von MJF. Wer ist der Devil? Ich finde, da hat man viel, viel rausgezogen aus dieser Storyline und die hat AEW getragen, weil ich persönlich finde, da war sonst auch drumherum auf weiter Flur nicht viel. Da war noch ein bisschen Christian Cage. Das war jetzt auch zum Ende des Jahres toll. Aber sonst war bei AEW, was Storylines angeht, eigentlich nur Cole und MJF weit vorne.
Das Tolle ist was sparsam. Ja, bitte, Thorsten.
Was glaubt ihr, wer der Devil ist?
Das ist halt schwierig.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Jungle Boy ist. Jack Perry.
Das finde ich so die langweiligste Variante für den Devil, ne?
Aber es ist nicht obvious, ne?
Die
Ja.
Hinweise sind einfach, die verdichten sich einfach
Ja.
mit der
Ein Glas
Glasflasche und
drin.
mit Glas, ja, das ist einfach,
Also
ja.
ich habe gestern gelesen, wir werden komplett geswerft. Es ist am Ende James Storm mit der Bierflasche.
Ja, genau.
Nee, ich habe echt, also Jungle Boy wäre eigentlich selbst wenn es eine Verbindung gibt, wäre es irgendwie die langweiligste Variante. Adam Cole wäre natürlich eine Möglichkeit. Mit Kyle O'Reilly und Bobby Fish, der zurückkommt. Wer
Bitte.
weiß. Where's the lie, sage ich dann immer, ne? Ja, wer könnte es noch sein? MJF mit der gespaltenen Persönlichkeit sehe ich ja nicht. Ist es vielleicht der Bullet Club noch? Weiß ich auch nicht, sehe ich auch nicht so sehr.
Britt Baker.
Britt Baker, weiß ich auch nicht, wird mich auch nicht so gut, vielleicht als Ergänzung zu Adam Cole so ein bisschen, ginge auch, ja.
Ich habe hier gerade mal gegoogelt. Also hier schlagen Leute David Finlay vor.
Ja, nee.
Sehe ich nicht, weil ich die Verbindung nicht sehe.
Überleg mal, was passiert, wenn der die Maske abnimmt. Dann ist das
Who
David
are
Gimli.
you?
Dann die Who are you? Da ist die Kalle wird einfach leise sein. Da wird nichts passieren.
Ja. Wer wird noch vorgeschlagen? Sonst irgendjemand im Angebot?
Ah, Britt Baker, CM Punk, da sind wir jetzt raus, ne?
Ja. Ja, das wäre jetzt natürlich witzig, wenn CM Punk jetzt WWE geswerft hat und jetzt nie wieder verlässt, um bei AEW wieder aufzutreten.
Also ich fände es toll, wenn es Shane McMahon war, der sagt, I know own AEW.
Oder Vince McMahon, noch schlimmer. Wir hören vorher die Meldung, eine Woche vorher, Vince McMahon steigt bei WWE aus, legt alle Ämter nieder. Eine Woche später, Vince McMahon ist der Devil.
Wir sollten schnell weitermachen, glaube ich.
Satire-Podcast aufnehmen,
Noch schlimmer wäre der Bischof, da weißt du direkt, kannst du die Tür auch zumachen.
Vito Okada, ja, warum nicht?
Okay. Ja, oder wir nehmen United Empire, Will Ospreay und seine Jungs machen das hier.
Ja, es sind ja nicht mehr seine Jungs. Das ist ja das Problem. Das
Stimmt.
wird storytechnisch keinen Sinn machen.
Sind ja jetzt
Deshalb.
bei Don Callis, der eine
Ja.
zumindest. Aber dann kann er ja hier Francesco und TJP mitbringen. Da hat er ja noch zwei Jungs.
Boah, TJP brauche ich nicht. Aber gut.
Ja, vergessen wir das. Ja, wichtig, erster Platz. Erster Platz war letztes Jahr. Letztes Jahr schon eine Singles-Titelregentschaft, auch in diesem Jahr wieder. Letztes Jahr hatten wir MJF mit seinem Titelrun. Dieses Jahr haben wir Gunther mit seinem Titelrun. Ich glaube, da hat es ja mal das gesagt, oder?
Dazu ist
Ja.
alles. Im Grunde können wir nahtlos zur nächsten Kategorie übergehen, also und ohne jetzt hetzen zu wollen, aber oder möchte Daniel noch eine.
Ich muss, weil wir schon so viel über Gunther gesprochen haben, muss ich einmal kurz erwähnen, dass die WWE dieses Jahr ein Novum gemacht hat mit einer sehr emotionalen Storyline. Und zwar die gesundheitlichen Probleme und das Mobbing von Wagner, wo dann die zwischenmenschliche Beziehung, dann wurde aus der professionellen Beziehung von Robert Stone oder Mr. Stone und von Wagner, wurde eine familiäre Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung, wo man sich dann auch gegenseitig nach Hause eingeladen hat und wo es dann darum ging, um die echten Probleme, die von Wagner hatte, nämlich mit Mobbing zu kämpfen und eben auch, dass er, weil er eben ein Hirntumor oder eine Hirnkrankheit hatte als Kind, entsprechend musste die Schädeldecke aufgeschnitten werden und er hat entsprechend dann auch diesen, ja, etwas andere Kopfform. Und das wurde aufgegriffen. Es wurde sich damit beschäftigt, wie kommt man gegen dieses Mobbing an? Wie ist das mit dieser Krankheit zu leben? Wie ist es mit dieser Narbe zu leben? Und das wurde über viele Monate erzählt. Und dann auch diese bitterböse Attacke eines Bron Breakers, der sagte, so jemand wie du hat im WWE-Ring oder überhaupt im Ring nichts verloren. Es geht um Leute, Tickets zu verkaufen und ein Star zu sein. Und Bron Breakker, der dann wirklich furchtbar böse mit der harten Seite, mit der spitzen Seite der Ringtreppe auf den Kopf von Wagner einschlägt, wo sich dann Robert Stone noch dazwischen wirft und das aber nicht mehr gelingt. Und dann, also das ist, das war einfach, das war in dem Sinne, das hat sich unangenehm angefühlt, aber irgendwie gut unangenehm. Das hat einen auf so eine Reise mitgenommen und das hat es bei WWE so nicht gegeben. Normalerweise würde sich dann über von Wagner lustig gemacht werden oder so in anderen Zeiten, aber das war wirklich sehr, sehr emotional und hat mich irgendwie auch bewegt. Das fand
Verstehe
ich
ich,
sehr
ja.
toll gemacht von der WWE da.
Habe ich tatsächlich gar nicht so mitbekommen. Zeigt mir, dass ich vielleicht doch mehr NXT gucken sollte.
Wenn du die Zeit hast, warum nicht? Ja. Ist leider so
Ja,
viel Wrestling, ne?
oh, da sprichst du das Hauptproblem an, mein
Ja.
Lieber.
Die Zeit, die Zeit. Deswegen gucke ich auch sehr selektiv und den Rest höre ich mir dann von den Leuten an, die das reviewen, weil das kann ich bei der Fahrt gut machen. Wenn ich irgendwie arbeitsmäßig unterwegs bin, dann gucke ich, höre ich mal Reviews an. Von denen, die sich die Zeit nehmen und die Zeit investieren, alle Shows zu gucken. Was ich auch gar nicht möchte, aber auch gar nicht könnte. Gut. Unsere letzte, ja, vorletzte Hauptkategorie ist das Thema Event des Jahres. Und bei Event des Jahres hat es die WWE diesmal nicht in die Top 3 geschafft. Das, was am nächsten dran ist, ist No Mercy auf Platz 4 und Backlash auf Platz 5. Platz 3 ist in diesem Fall ein AEW-Event, nämlich AEW All In. Die Show in London hat sehr viele Leute überzeugt. Wahrscheinlich auch, weil es so eine Vor-Ort-Show war, die uns besonders gut gefallen hat. Oder die Weizheit mal wieder in Europa was war. Und wir hatten natürlich auch tolle Matches bei All In, ne? Kann man ja nichts sagen. Dani, du warst ja vor Ort. Würdest du
Nee,
All
also
In
zu
unter den Top
solchen
sehen?
kleinen Townshows gehe ich meistens nicht. Nee, also das war ja wirklich ein Event für das Leben. Also das war absolut fantastisch. Ich war noch nie in so einem großen Stadion, noch nie mit so vielen Menschen. Es war ein wundersamer Event. Samoa Joe gegen CM Punk, auch wenn CM Punk in Ungnade gefallen ist, zu Recht, war einfach total genial, das Match, muss ich sagen. Mhm. Da war so viel, auch MJF, der Main Event. Ja, es ist fantastisch. Auch diese ganze, über den ganzen Abend erzählt auch. Ja. Auch ich, Christian Cage, der da rauskam und Tony Storm und fantastisch. Fantastische Show, hat so viel Spaß gemacht, da war so viel Leben in der Halle. Ach, der Entrance von Swerve Strickland, Wahnsinn. Das auch aus der Open, ich könnte immer wieder immer so weitermachen.
War ich aus der Open, war für mich so ein bisschen der Tiefpunkt, weil die ja da nicht so gut dargestellt wurden, wie sie es verdient hätten.
Das ist richtig, aber das war wirklich ein genialer Moment, geniale Show, verdient in dieser Top 3. Ja.
Thorsten, siehst du das auch so?
Ja, absolut. Ich habe es mir auch am Sonntag zu Hause angeschaut. Ich habe es leider nicht, aber ich muss leider mein Geld für WrestleMania gespart nächstes Jahr. Mal gucken, wie das dann in meiner Endabrechnung nächstes Jahr aussehen wird. Da kann ich auch mein Platz 1 wahrscheinlich jetzt schon sagen. Aber nee, ich habe es mir angesehen, waren tolle Matches. Ich fand es auch, ich als alter Metallica-Fan, Sting kommt nochmal mit Seek and Destroy raus von Metallica. Super. Ich fand, es hatte durchweg gute Matches. Ein Wahnsinnsempfang für Will Ospreay. Ein Darby Allin, der wieder auf alle gesundheitlichen Risiken scheißt. Also der Typ, der immer schon jetzt völlig bekloppt.
Ich habe immer Angst bei Darby. Bitte? Ich habe immer Angst bei Darby.
Ich habe immer Angst bei Darby. Aber sogar guckt so, der Daniel war vor. Ich glaube, das ist so, das ist so eine Experience, das wirst du nie vergessen. So wird es mir nächstes Mal in WrestleMania gehen.
Ja.
Es war aber auch zu Hause toll anzusehen und ja, super. Was soll ich anders sagen? Tolle Veranstaltung.
Ja? Letztes Jahr Platz 3, 16 Karat. Dieses Jahr vielleicht ein bisschen weiter oben. Platz 2 ist eine Show, die wir alle zu Hause geguckt haben, aber die auch wieder von AEW ist. Nämlich ist auf Platz 2 WrestleDream gelandet. Und da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Der Nielsen gegen Zack Sabre. Ein großartiges Match, ne? Aber wir hatten natürlich auch noch viel mehr da. Also Swerve gegen Adam Page. Nicht zu vergessen. Chris Tatlander, Julia Hart war auch ein richtig gutes Match, was wir da hatten. Also auch da gab es sehr viel Schönes drin. Thorsten, bist du dabei bei dieser Platzierung?
Ja, ich bin dabei. Ich habe sie ja, glaube ich, selber dahin gewählt und ich habe jetzt gerade ein Bart hier vor Augen und allein auch Kingston gegen Katsuyori Shibata. Das Ganze hatte wirklich eine tolle Dynamik, ein tolles Pacing, die ganze Veranstaltung und mal ein Wort noch eben zu zu Swerve Strickland gegen Adam Page. Wir haben ja dann später im Jahr nochmal dieses ultra brutale Texas Deathmatch gehabt. Und ich habe das jetzt in der Retrospektive mir nochmal überlegt. Das könnte man vielleicht sogar bei den Matches des Jahres nochmal als Honorable Mention einordnen, weil ganz objektiv gesehen, man muss diesen Grad der Gewalt, der dort gezeigt wurde, und das war für AEW-Fans wirklich ein ultra brutales Match, den muss man nicht unbedingt gutheißen, aber letzten Endes hat das Match bei mir zu einem geführt, wenn ich jetzt mal ganz kurz noch eben ein bisschen ausschweifen darf, hat dazu geführt, dass ich Swerve Strickland endlich ernst nehme und als jemand, der MJF-Titel abnehmen kann.
Ja, das habe ich sogar schon länger bei Swerve, weil ich finde den schon, ich glaube, seitdem das Tag-Team mit Keith Lee beendet ist, seitdem macht er bei mir immer mehr Schritte nach oben.
Super Arbeit.
Ich finde es so total schade, dass man die Story mit ihm und Keith Lee nie zu einem richtigen Ende geführt hat, weil da hätte man ihm nochmal einen großen Sieg geben können über Keith Lee und dann wäre das für mich gut gewesen, aber gut. Daniel, where's the dream?
Ich habe nur einen Kritikpunkt bei dieser Veranstaltung. Für mich war es auf jeden Fall über das Jahr hinweg die beste AEW-Veranstaltung von den Pay-Per-View-Events, sogar noch besser als All-In. Aber es war einfach zu lang. Das ist einfach so. Es ist einfach zu lang. Und wenn du dann anfängst, das auseinanderzusplitten, dann ist dazwischen schon wieder was passiert und dann ist das auch wieder doof. Deshalb ist es einfach viel zu lang. Da lobe ich mir wirklich, und das ist bei mir deshalb auch durch die Bank immer das Match, Veranstaltung des Jahres gewesen, die NXT-Shows, weil die sind immer schon 5-6 Matches lang. Du hast trotzdem alles, was du an Wrestling gerne haben möchtest und dann passt das für mich. Aber eine Card mit 12-16 Matches ist einfach zu viel.
Ja, das stimmt.
Ich habe es gerade nochmal nachgezählt, es waren tatsächlich 14, wenn man die Pre-Match mit rein nimmt. Und wir hatten ja am Ende auch noch den Return von Adam Copeland, beziehungsweise das Debüt von Adam Copeland bei W. Ne?
Wobei ich sagen muss, Adam Copeland ist für mich jetzt noch nicht das große Highlight des Jahres. Nett, dass er da ist, aber ich habe die Unterschrift von Ospreay fand ich deutlich besser für AEW als die Rückkehr oder das Debüt von Adam Copeland. Aber vielleicht kommt das noch im neuen Jahr. Werden wir ja sehen. Ja, und Platz 1. Also letztes Jahr Clash at the Castle auf Platz 2. Platz 1 letztes Jahr WrestleMania, dieses Jahr 16 Karat Gold. Also wir sind mal wieder bei der WXW auf Platz 1 mit den ganzen Stories, die wir schon erzählt haben, mit der Geschichte rund um Norman Harras, ne? Alles, was da aufbereitet wurde, mit der Geschichte rund um Shigeo Irie, mit dem Titel im Turnier, wo die Vorgeschichte leider nicht so dolle war, aber die Erzählung im Turnier dann umso besser war und an sich einfach ein tolles, tolles Event. Oder wie seht ihr zwei das, Daniel? Was sagst du?
Ja, 16 Karat Gold war mal wieder ein Erlebnis. Also das zeigt wirklich, wenn die Maschine dahinter steht, dann und die Fans dahin kommen und Bock haben, dann wird das einfach ein Moment. Deshalb, ich sehe das so, wenn man die Möglichkeit hat, lieber manchmal, wenn die Veranstaltungen in der Nähe sind, lieber mal ein Ticket mehr gekauft als ein Ticket weniger, weil man weiß nicht, mit was für einem Erlebnis man da rausgeht. Und bei diesem 16 Karat Gold Event, das ist wieder absoluter Wahnsinn gewesen. Wir haben schon über die Matches gesprochen und was da alles passiert ist. Sehr emotional, sehr fantastisch und eben etwas, was man als Erinnerung auch mitnimmt für viele, viele Jahre.
Ja, hier steht Karat absolut verdient, Nummer 1 von Vito, ganz genau. Thorsten, siehst du das auch so?
Ich sehe es ähnlich, auch wenn ich mir nach dem Karat Corona eingefangen habe, aber so what. Es war wirklich ein tolles, tolles, tolles Wochenende. Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und ja, ich kann gar nichts anderes sagen, als dass ich habe mich also rundherum unterhalten gefühlt. Ich finde, wir hatten ein starkes Line-up. Wir hatten einen sehr, sehr starken Tag 1 mit wirklich guten Erstrunden-Matches, was man eigentlich immer so Karat, der Freitagabend ist immer ein bisschen der schwierige Abend, aber ich fühlte mich durchweg unterhalten. Ich fand Commander gegen Ares geisteskrank großartig. Wir hatten ein Lucha-Match am dritten Tag. Wir hatten Axel Tischer als wahnsinnigen Massenmörder, der durchs Turnier
Ja.
fliegt, der wirklich aussieht wie jemand, der
Jack the
nachts im
Ripper.
Jack the Ripper, der in dunklen Gassen auf irgendwie willige Opfer wartet. Also unglaublich. Wir hatten eine neue Erfindung. Wir hatten Peter Tijani, der Flippy-Floppy-Stil gebracht hat. Wir hatten Comedy-Matches. Wir hatten eigentlich alles, was wir brauchten. Wir hatten toll aufgelegte Fans. Wir hatten im Schnitt immer über 800 Zuschauer, die Bock hatten, ein tolles Wochenende zu haben. Und ja, und es war das Wochenende, an dem ich mich Just Bring It angeschlossen habe.
Das stimmt, das war der Samstagabend, wo wir noch bis, ich weiß gar nicht, 3, 4 Uhr morgens im Union gesessen haben, glaube ich, ne?
Ja, und
Boah.
ich war wirklich ganz schön betrunken, aber es war schön. Es hat echt Spaß gemacht.
Ich war
Also,
am Sonntag ganz schön im Arsch nach dem Abend.
es war so eine Mischung aus, man war so angesoffen und so glückselig von diesem fantastischen Abend. Und da hat der Daniel schon recht gehabt mit der Rezeption des Main Events von Tag 2. Ich habe da gesessen und war einfach nur glücklich. Es war so ein komplett toller Samstag. Ne? So.
Ein schöner Samstag, eine lange Nacht und ein anstrengender Sonntag. Und am Sonntag war es wieder wie gewohnt beim Karat ein bisschen ruhiger, weil alle ein bisschen noch geschlaucht waren von davor, glaube ich. Ja, damit haben wir die ganz positiven Sachen durch. Jetzt müssen wir zum Schluss nochmal zu den Enttäuschungen kommen. Und ja, die haben wir leider auch wieder und wir werden nicht dran vorbeikommen. Enttäuschung Platz 3. Im letzten Jahr war es noch CM Punk, der hat sich dieses Jahr deutlich verbessert. Dieses Jahr ist auf Platz 3. Einmal, dass wir zu viele Allstars bei AEW haben. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, oder? Wir haben, jetzt ein bisschen wird es ja auflösen. Sting wird ja seine Karriere nächstes Jahr beenden. Viele wurden auch rausgezogen. Wir sehen zum Beispiel Dustin Rhodes nicht mehr so oft in den Shows. Wir haben einen Jake Roberts, der sehr zurückgezogen ist. Wir haben einen, ich gerade überlegen, von den Four Horsemen, helft mir mal kurz, wie heißt er? Arn Anderson, der mehr hat sich zurückgezogen hat. Dafür haben wir jetzt einen Ric Flair, den ich überhaupt nicht da brauche. Wir haben Christian Cage, der eine gute Arbeit macht. Muss ich sagen, also wirklich gute Arbeit macht. Wir haben jetzt Adam Copeland, der dazugekommen ist. Ja, Dani, wie siehst du das mit den Allstars bei AEW?
Also ich finde, das geht noch. Ric Flair ist, glaube ich, so ein bisschen die absolute Negativausnahme, weil wir wissen, dass das Ding geht. Also ich finde, dass sich das schon noch das Gewicht hält. Also klar, also es ist, glaube ich, eher so der Fokus. Das ist so, Christian Cage gegen Adam Cole ist ein mega geiles Match. Also ich nehme das sofort. Aber ich kann die Kritik verstehen, wenn man sagt, warum treten die gegeneinander an? Warum machen die nicht Matches gegen Jüngere, um die overzubringen? Aber vielleicht ist das ja auch nur eine einmalige Sache gewesen. Es war ja auch am Ende das Segment dann wieder so designt, dass es für Nick Wayne quasi gestaltet war. Ich finde halt, dass man da vieles kritisieren kann bei AEW, aber das mit den Allstars sehe ich nicht so. Ich finde halt nur, wenn man halt. Ich finde nur, dass halt Ric Flair das Ganze so ein bisschen den differenzierten Blick da ein bisschen vielleicht ruinieren könnte, weil der so, der steht immer im Fokus, ist halt Ric Flair. Und wenn man den aber mal ausblendet, dann finde ich das gar nicht so schlimm, weil auch Christopher Daniels sieht man kaum und diese Leute.
Stimmt.
Ich finde das gar nicht so extrem. Es gibt da viele, viele andere Dinge, glaube ich, bei AEW, die man da mehr kritisieren könnte.
Thorsten, wie siehst du das?
Ich habe diesen Punkt aufgeführt, weil es mich wirklich ein bisschen stört und weil es mich ein bisschen abhält. Und ich möchte gerne andere Leute in die Position sehen. Und Ric Flair, ja, den kann man einmal auftreten lassen, aber dass Ric Flair da jetzt seinen Energy Drink so reinpresst, mich nervt das ehrlich ein bisschen. Also,
Ja.
wo sind Leute wie ein Wardlow? Warum wird er nicht anders dargestellt in kurzen Squashes? Also, ich finde schon, dass da relativ viel Zeit für Allstars in Anführungszeichen drauf geht. Und wohin die zu große Involvierung von Allstars geführt hat, haben wir ja zum Beispiel bei WCW damals gesehen, ne?
Ja.
Und ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass wir hier in diese Ecke abdriften. Das ist noch nicht ganz so extrem wie seinerzeit, aber ja, macht es nicht. Ihr habt andere Stärken. Ihr definiert euch ganz klar nicht über die Show-Elemente, sondern über das In-Ring-Produkt bei AEW. Das ist meist sagt nach wie vor so. Da kann man noch viel Gutes erzählen, aber das schafft man nicht. Also, ich möchte jetzt nicht mehr unbedingt Christian Cage gegen Adam Copeland sehen. Das brauche ich nicht mehr unbedingt. Das ist irgendwie für mich so eine Zeit. Es ist cool, dass sie alle beide da sind. Ich weiß, der ist noch ein super geiler Heel, der Christian Cage, aber so ganz große Emotionen weckt das nicht mehr bei mir.
Ich bin da auch kritisch. Ich möchte gerne, dass die Zeit gegeben wird, den Talenten, die man hat. Und die hat man. Wenn man sieht, MJF da oben, wie jung der Kerl noch ist. Ein Darby Allin, gut, der sollte aufhören, sich versuchen, mit jedem Match umzubringen. Aber der bringt auch viel mit. Dann hast du auch, wenn er da mal zurück ist, ich denke auch in Jungle Boy hat noch die guten Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Bei den Frauen hast du viele große Talente mit drin. Du hast einen Swerve, gut, der ist auch nicht mehr der Jüngste, aber ist trotzdem jünger als die alten Herren, die gerade um den TNT-Titel antreten. Du hast einen Adam Page, du hast nochmal einen Brian Danielson mit da, der hat auch jetzt den Jüngeren schon hilft. Du hast einen Omega, der den Jüngeren hilft. Du hast einen Takeshita jetzt da, der auch nach oben gehört für mich, ganz klar.
Ethan Page.
Ja, Ethan Page, der geht ja total unter. Müssen wir
Ja,
ganz
der
ehrlich
hatte ja
sagen.
jetzt bei Collision ein gigantisches Match. Der hat diese Mega-Fehde gegen Tony Nese gehabt. Gut, die war größtenteils bei Ring of Honor.
Ja.
Aber das ist halt das Problem. Also, ich finde zwar, die Leute gehen unter, aber ich würde nicht unbedingt den Grund bei Allstars sehen. Ich denke mal, das ist eher so eine falsche, andere Prioritätensetzung. Ja, Storyline-Erzählung schwach und einfach auch. Mehr Matchmaking als Storytelling insgesamt, all diese und ja, man lässt sich zu schnell ablenken durch Dinge und man bleibt nicht bei der Sache. Das sind so die Gründe, warum diese Leute da nicht gepusht werden und manchmal setzt man auch meiner Meinung nach auf falsche Pferde. Ich finde,
Ja.
Sammy Guevara ist ein falsches Pferd, den sollte man auswechseln gegen einen anderen jüngeren
Bin ich
Star.
voll und
Also
ganz bei
ich.
dir. Sammy Guevara ist für mich vollkommen überschätzt. Das ist ein putziger Spot-Monkey, aber der ist weder, hat ein gutes Charisma, noch hat er gute Promo-Fähigkeiten. Da gibt es so viele andere. Da kannst du auch einen Action-Andretti reinsetzen. Der ist westerlich sogar noch vielleicht sogar noch einen Ticken besser. Der hat genauso wenig Charisma aktuell und genauso wenig Promo-Fähigkeit. Aber Sammy Guevara ist für mich da auch komplett fehl am Platz. Bin ich ganz bei dir, Daniel.
Also das ist so, wo ich das Problem sehe. Also ich sehe die Allstars aktuell nicht als das Grund, als den Grund, warum das gerade nicht so läuft. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass das noch ein Problem wird.
Genau, die Angst ist, dass es sich
Spätestens dann,
weiterentwickelt.
wenn Ric Flair sich doch die Schuhchen anzieht und in den Ring steigt, womit ich tatsächlich fest rechne, dass das in irgendeiner Form passieren wird.
Ich hoffe nicht.
Weil Tony Khan einfach so sich so von den Leuten so beeinflussen lässt und so bequatschen lässt in vielen Dingen. Glaube ich, dass das auch passieren wird, gehe ich stark von aus. Und spätestens wenn das passiert, bin ich auch voll beim Thorsten und sage, ja, jetzt sind wir auf jeden Fall über den Zenit.
Ja. Und nicht, dass irgendwann noch Hulk Hogan da ist. Ja, es gibt noch mehr. Sebastian schreibt auch, hier sind wir waren nicht relatable. Ich finde, Jeff Jarrett ist eigentlich noch ein relativ gutes Beispiel, wie man es gut macht, weil der ja nie so in den wichtigsten Stellen ist, sondern immer so ein bisschen in der Midcard rumkraxelt. Das ist okay mit seinem Stable. Das ist ja auch eher so ein Spaß-Event, als dass die jetzt da die großen Spots wegnehmen, finde ich. Das ist okay. Ich finde auch ein Billy Gunn, mit dem machen sie es relativ gut. Aber die Gefahr, die der Thorsten sieht, sehe ich auch. Wenn da noch mehr kommt, dann rifft in der Richtung WCW ab. Das wollen wir nicht. Und da wir da gar nicht so viel Energie rein investieren wollen, gehen wir zu Platz 2. Und im letzten Jahr war Platz 2 schon bei der WXW, und zwar die ganzen Verletzungen bei der WXW, die natürlich ganz bitter waren. Dieses Jahr geht es leider in eine andere Richtung. Denn dieses Jahr geht es um ganz viele Entscheidungen, personell, storymäßig, das heißt WXW Booking im Ganzen zusammengefasst. Es geht los mit Titel Run und Titel Run. Und Storyline von Devanien, es geht über die Einstellung voraussichtlich des WXW Women's Championship. Es geht über Booking der Tag Division. Es geht über den Abschied von Dennis Birkendall. Ganz, ganz viele Baustellen der WXW, die wir ja immer wieder kritisiert haben. Über Levanis Title Run haben wir schon gesprochen. Die Women's Division hat uns in den letzten Shows, also sowohl beim Intermission als auch bei den letzten Shows von der WXW, wirklich Schmerzen verursacht. Und auch die Aussicht jetzt auf die Unification tut uns hier wirklich weh. Und ich glaube, wir haben da alle unsere Probleme mit. Thorsten, siehst du ähnlich, oder?
Ja, da sind noch ein paar Sachen dabei, wo ich denke so... Also gerade auch diese, was du schon ansprichst, diese Nummer mit Mascha Slemovic und Robert Dreisker, was soll das? Also ganz ehrlich, ich werde da sein, ich werde mir das angucken, ja, aber ich weiß nicht, muss man die Women's Division noch mehr beerdigen? Ich gehe nämlich auch davon aus, dass der Titel unificated wird und der Titel bei Dreisker bleibt. Also ich lasse mich natürlich gerne überraschen, aber ja, einige Personalentscheidungen. Levania, hast du auch noch angesprochen, eine gute Geschichte. Also Massive Love, wo will man damit hin? Also das ist doch
ja, auch das.
Bei gute Wrestler hast du mit der Crowd connected und du machst halt nichts draus. Ja? Das ist wirklich ein großer Kritikpunkt, was man mit Levania und John Simmons gemacht hat. Der übrigens, das habe ich auch bei alten WXW-Videos mal gefunden, früher lange schwarze Haare mit einem Zopf hatte. Man glaubt es kaum.
Es waren noch Zeiten, ne?
Auch sehr interessant aus. Ja, der Sebastian Fiefers, der schreibt es ja so schön im Chat hier, alles rund um den Levania fand ich auch sehr enttäuscht. Der war so over, das ist völlig erkaltet.
Genau. Ja.
Und dabei hat er wirklich alles gemacht, was man ihm gesagt hat. Er hat das alles gut umgesetzt. Er hat ein tolles Anniversary-Match gegen Tristan Archer gehabt, ist Champion geworden, danach nichts mehr. Leute, also, ja.
Der hatte noch gegen Tischer die Matches und da hat er nochmal gezeigt, dass er mit den Leuten gut arbeiten kann. Und dann kam diese furchtbare Storyline mit dem Titel, wo er nicht mal als Teilnehmer ins Karat kam, sondern sich qualifizieren musste. Wenn man die wenigstens da reingebaut hat, ist ja okay, das kann ich noch verstehen, wenn er dann in der ersten Runde rausfliegt. Sagen wir mal, gegen den Ahura in der ersten Runde, du hättest für Ahura den Heat so hochgeballert.
Ja. Ja. Also dann packt man ihn in so einen Qualifier in Bielefeld und lässt ihn da verlieren. Und man kann das da und Tauschuss erzählen, solche Geschichten. Aber das war so, also das war so unfassbar von da oben. Nach da unten innerhalb von 2 Monaten, das ist einfach nicht gut.
Ja, ganz schön.
Du hast nochmal die Geschichte mit Dennis Birkendall angesprochen. Da kann ich tatsächlich nur zu sagen, ich weiß zu wenig, was dort vorgefallen ist,
ja, klar.
Das zu bewerten. Ich finde es nur nach wie vor sehr schade, dass ein Dennis Birkendall nicht mehr bei WXW ist. Und alles andere, was ich jetzt hier dazu so in diesem Rahmen sagen kann, ist, würde den Bereich der Spekulation abdecken. Und dafür
sind genau. Das wissen wir halt nicht, woran es lag. Trotzdem ist es schade, wenn man so verdiente Leute verliert und das auch noch so ein bisschen sang- und klanglos. Es wurde angekündigt, bei den Verabschiedungen wurde er irgendwie scheinbar ein bisschen vergessen, als man dann alle verabschiedet hat und dann die Neuen vorgestellt hat. Und da hat man zwar im Nachhinein sich noch zu geäußert, aber das war auch ein bisschen schade. Ne? Es war irgendwie, es hat auch so ein Geschmäckle gehabt, auch wenn wir nicht wissen, woran es lag. Vielleicht hat man einfach gesagt, dass Dennis auch gesagt hat, ich habe jetzt hier lang genug was, aber ich muss mal was Neues machen. Ich habe das auch. Wenn ich zig Jahre irgendwo war, muss ich was Neues machen.
Ist ja auch völlig okay. Das geht uns ja mit der Arbeitswelt ja genauso. Aber da hat, weiß ich nicht, war nicht schwierig.
Ja, Daniel, was sagst du dazu zum ganzen WXW-Thema?
Ich fand die erste Jahreshälfte fand ich super und ab der zweiten fing das so ein bisschen an, ein bisschen nach unten zu gehen. Und es ist halt die ganz, ganz fiesen Dinge, die nach vorne hinwegstehen, ist einmal eben die Tag Team Division, die einfach irgendwie nach dem Tag Team Festival das Klo runtergespült wurde. Das Tag Team lösen wir auf, der Rest streitet sich und die Titel wechseln mal hier, mal da. Also geht gar nicht. Ist halt wirklich so richtig so Tag Team Wrestling, weiß ich nicht. Warum kann man keine Einheiten mehr präsentieren? Warum ist ein Team keine Einheit? Warum geht das nicht? Warum baut man da doch mal nichts auf? Zumindest bei einem oder zwei Teams. Nein, weil jedes Tag-Team streitet sich, das verstehe ich nicht. Und ganz, ganz schlimm eben auch das mit der Damendivision kann ich immer noch nicht wirklich nachvollziehen. Habe ich schon ganz viel drüber nachgedacht. Selbst wenn Mascha das gewinnt, es ist einfach nicht nachvollziehbar, weil dieser Women's-Titel eine Art Repräsentation eben ist. Mhm. Und wenn es trotzdem mit dem Damenwrestling nicht so klappt, wie man sich das vorstellt, dann muss man vielleicht noch woanders ansetzen. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ein Intergender-Titel wirklich gleiche Chancen bringen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Und man kann auch nicht jetzt sagen, es gibt zu wenig Frauen im Markt, weil wir sehen, wir haben jetzt eine reine Frauenshow von Fury Wrestling gehabt, wir haben eine reine Frauenshow von Sirius gehabt, wir hatten schon eine reine Frauenshow von Project Nova. Wir sehen sehr viele Frauen bei der GWF auch. Und ich habe mir ja aus Spaß mal eine Liste gemacht, die hatte ich euch auch geschickt. Einfach nur mal ganz grob, wenn ich nur die Frauen schaue, die man zu einem gescheiten Preis auch kriegt. Also UK ausgeschlossen, international ausgeschlossen, ex-WW ausgeschlossen, hätte man aktuell auf dem Markt Stephanie Mays, eine Melanie Gray, die glaube ich auch wieder so weit fit ist, dass sie wieder in den Ring geht. Du hast eine Baby Allison, du hast eine Mila Smith, die in Hamburg lebt. Du hast die Lunatics mit Nikki Foxey und Tyra Gates, die als Tag-Team gut funktionieren. Und wir haben jetzt, wie gesagt, bei Fury gesehen, Moxie, Jessie J, du hast Michelle Green als Nachwuchstalent, du hast eine Corey Zero, die sehr gut gewirkt hat, du hast eine Nita Vaughn, die jetzt schon da ist, du hast eine Alice Inc., die gerade in Japan ist, die aber auch vielleicht zurückkommt, du hast eine Regina Rosenthal, die du holen kannst, du hast Nachwuchstalente wie Low-Ki, wie Kara, wie Amy Heartbeat, wie sie jetzt heißt, die du auch meiner Pre-Show bringen kannst, um die mal zu zeigen. Und das sind jetzt alle international so ausgeschlossen oder UK-Leute. Du hast einen Sapphire Reed nicht drin, Alexis Falcon nicht drin, Lana Austin nicht drin, du hast Amal oder Millie McKenzie nicht drin, du hast Ava Everett nicht drin. Also das Potenzial ist da. Ne? Hier kommt gerade noch, Euphoria hat auch eine reine Frauenshow gemacht. Das Potenzial ist da. Wenn man es nutzen will und das auch sieht, kann man es nutzen. Gerade habe ich das Gefühl, man hat nicht so viel Interesse am Women's Wrestling, macht für mich den Eindruck, dass man da keinen Fokus drauf legt. Finde ich sehr schade, weil die Frauen um das Gleiche verdienen wie die Männer. Und du musst, auch wie gesagt, du musst gar nicht, ich erwarte nicht 50-50 Matches. Aber wenn ich zwei, drei Women's Matches in der Show kriege und das Potenzial ist da, bin ich schon mal zufrieden. Und dann kann man darauf weiter ausbauen. Und das war mal wieder mein Plädoyer, wie leider immer und immer wieder zum Women's Wrestling. Und ich werde nicht müde. Women's Wrestling und Tag Team Wrestling ist genauso wichtig wie das Singles Wrestling der Männer. Und das muss auch
Ja,
genauso gefördert werden.
eindeutig.
Und damit kommen wir zu Platz 1 der Negativrunde, Enttäuschung des Jahres. Ja, und das ganze AEW-Drama rund um CM Punk, AEW-Drama hatten wir letztes Jahr auch schon. Da war er auch beteiligt. Und das haben wir jetzt auch wieder. Ja, CM Punk, AEW. Was soll man da noch Gutes zu sagen? Thorsten.
Ich glaube, dass Drama ein bisschen dazugehört beim Wrestling, dass auch solche Machtkämpfe hinter den Kulissen durchaus nicht unüblich sind, aber dass man das so in die Öffentlichkeit transportiert, das gehört sich nicht und das interessiert mich eigentlich auch nicht. Und die ganze CM Punk, das CM Punk, die wurde viel zu wichtig genommen. Und ich hoffe, jetzt dieses Ego von CM Punk bei WWE eingefangen kriegen. Ich bin mir nur nicht sicher, was passiert, wenn Phil Brooks nicht das bekommt, was er möchte. Weil
Ja,
das
bin ich auch
ist
gespannt.
schwierig.
Aber ich
Und
glaube, bei WWE kriegen die den besser in den Griff, weil die einfach eine größere Maschinerie dahinter haben.
ja, und ich glaube halt, dass Tony Khan vielleicht auch als Chef oder als jemand, der so eine schwierige Persona bei Laune halten muss, einfach vielleicht auch ein bisschen überfordert war. Ich kann es nicht anders sagen. Also, weiß ich, finde es schwierig, aber was mich dabei halt so ein bisschen wirklich, ja, man kann schon fast sagen, angekotzt hat, die Tatsache, dass es scheinbar in der Wrestling-Welt nichts anderes zu berichten gab als das Drama um CM
Ja,
Punk.
das stimmt.
Das ist so, dieses Thema hat so viel überlagert und so viel auch Gutes überlagert. Mal, das siehst du aber jetzt auch wieder bei der WWE. Ja, der kommt am Ende der Survivor Series zurück. Davor war das Comeback von Randy Orton. Das verblasst alles so ein bisschen. Ne?
Total, ja.
Das ist so genau das. Und da ist mir einfach zu viel Drama drum gemacht, ist zu viel geredet worden. Und ja,
Sebastian sagt schon, am besten sagt man nichts mehr dazu, man kann es mich langsam nicht mehr hören, ne?
ja.
Daniel, geht dir das genauso?
Ja, jetzt haben es den bei WWE. Jetzt muss er da mit ihm rumschlagen. Mein Humor wäre es, wenn er tatsächlich einer der letzten Memorial Rumble ist und dann kommt Dwayne raus
Und schmeißt ihn raus,
und
ja.
schmeißt ihn raus und dann kriegt er den Main Event bei WrestleMania einfach 11 Jahre, glaube ich, später, als es das letzte Mal passiert ist. Also, das wäre genau mein Humor.
Oh Gott, ja, du hast ja recht. Das ist ja schlimm genug, dass man sich sowas vorstellen muss. Ja, das stimmt. Ja, und mit Tony Khan, da hast du auch recht. Tony Khan braucht halt jemand anderen, der diese öffentliche Rolle übernimmt. Der kann gern Backstage-Sachen machen, aber der braucht jemanden. Also, William Regal war da eigentlich so die richtige Person, die man auch als öffentliche Rolle nutzen kann. Tony Khan ist halt jemand, der eigentlich da nicht hingehört. Der ist halt auch ein bisschen Fanboy, der kann gerne hinten booken, der kann auch gerne neue Leute ankündigen. Aber in diesen offiziellen Dingern sollte er nicht drin sein. Und ey, dabei sollte vielleicht überlegen, ob die ihre Pressekonferenz mal mit einem Versatz von 30 Minuten sendet, damit die so unangenehme Sachen, die eskalieren, rausschneiden können, wenn sie nicht kontrollieren können. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Aber das passiert hoffentlich jetzt nicht mehr. Ja, CM Punk. Daniel, schau, ich habe die Wiese abgeschnitten, aber es reicht, ne?
Ja.
Gut, dann kommen wir noch zu euren Rückmeldungen an uns. Eure Wünsche an uns, bleibt wie ihr seid. Ja. Also Thorsten und ich können es eh nicht mehr ändern, wir sind zu alt dafür, um uns zu ändern. Und ich glaube, der Daniel fühlt sich auch ganz wohl.
Ich gebe mein Bestes. Also wenn ihr was zu sagen habt, dann schreibt es mir gerne oder schreibt es uns gerne und schreibt es in die Kommentare. Da lehnen wir es und schauen, was wir tun können.
Dann wünschen wir uns noch einen langen Atem fürs Wrestling. Ich glaube, das kann man auch gut gebrauchen bei manchen Elend, was wir da so erleben.
Das stimmt. Ja, ich kann nur sagen, das war mein erstes Just Bring It. Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, ihr beiden.
Das war super.
Aufgenommen. Das war wirklich sehr nett.
Sehr gerne.
Und auch an die Community. Ich bin auf Events angesprochen worden, auf Videos, die wir machen und so weiter. Das möchte ich auch nochmal sagen. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr uns seht, sprecht mit uns. Schreibt was in die. Ich wollte es immer schon mal sagen, diesen Satz. Schreibt in die Kommis. Ich wollte es immer schon mal sagen.
Ja, das ist auch gut, damit wir auch mehr gesehen werden. Wenn nämlich geschrieben wird, geht das in diesem merkwürdigen YouTube-Algorithmus, den man, glaube ich, nur versteht, wenn man wahrscheinlich Quantenphysik gelernt hat. Dann kommt man damit weiter nach oben.
Alles in allem war es ein tolles Jahr. Ich habe viel gutes Wrestling gesehen. Ich habe tolle Leute getroffen. Ich habe viel für Networking und Socializing betrieben, so im Wrestling-Bereich und habe wirklich viele, viele nette. Das war gut.
Und, ja, auf jeden Fall. Mehr Frauen Wrestling habt ihr euch gewünscht. Ich glaube, wir haben das mit Fury jetzt schon ein bisschen angestoßen. Wir werden da auch dranbleiben und ja, unser Ziel ist es auch, das noch ein bisschen mehr zu fördern. Und die eine oder andere Idee wird da sicherlich auch mal einfließen. Ja, und wir sollen bleiben, wie wir sind. Das, wie gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Letztes Jahr kam noch die Frage, könnt ihr euch vorstellen, mal was anderes zu reviewen, was ihr jetzt noch nicht so oft gesehen habt. Haben wir dieses Jahr mal angefangen. Wir haben über Nova gesprochen. Wir haben über Wrestle Kingdom gesprochen. Wir haben über den Valkyren Cup gesprochen. Also auch das ist weiterhin in Arbeit. Wenn es da was Gutes gibt, machen wir das natürlich. Was
ich
uns.
Ich habe bitte? Ein paar Ideen für komische Specials, wie zum Beispiel Horror-Gimmicks, das haben wir schon mal gemacht.
Genau.
Wir machen sicherlich auch nochmal eine Gimmick-Crap-Ausgabe. Da bin ich also ganz, ganz doll dabei. Da freue ich mich drauf, über wirklich den größten Quatsch zu sprechen. Ja. Vielleicht nochmal die Denkecke aus alten Podcast-Zeiten meines Podcast-Projektes wieder zu beleben. Also, ihr seht, wir werden uns die
genau.
Werden wir auch 2024 in der gewohnten Qualität wieder.
Unser Fantasy-Booking wird auch ab und zu wiederkommen, das jetzt Old-Man-Booking heißt, weil Daniel da im Moment nicht so drin ist. Haben Thorsten und ich das gerade als Old-Man-Booking benannt. Wenn Daniel auch wieder Lust drauf hat, dann nennen wir das Middle-Old-Man-Booking vielleicht. Je nachdem, wann das passiert.
Vielleicht kriege ich ja so ein paar Live-Eindrücke von WrestleMania.
Ja, bitte. Das wäre super. Ja, und dann haben wir noch die Sache, was ihr uns noch sagen möchte. Danke für die Arbeit, das Engagement. Sehr gerne. Dann kam der Spruch, wo die meisten von euch wissen werden, wer es ist. Wir werden ihn jetzt nicht outen. Und zwar die Aussage, Respect, Kayfabe, weniger denken, einfach treiben lassen. Das ist etwas, was ich ja nicht gut kann, weil bei mir ist halt immer der Kopf aktiv. Aber ich genieße auch Wrestling, wenn ich vorher schon weiß, was passiert. Aber für mich ist ganz oft auch der Weg dahin auch was Schönes. Und das habe ich bei Filmen auch. Da weiß ich auch ganz oft vorher, was am Ende passiert. Aber ob man den Weg dahin gut erzählt, das ist für mich das Wichtige. Und ja. So ein bisschen Spinnerei mag ich auch. Das gehört einfach dazu. Ja, dann war noch letztes Jahr Quizmanias sind großartig. Ja, Quizschlacht hat sich ja dieses Jahr so ein bisschen erübrigt. Das passte zeitlich nicht mehr mit der WXW und ist bei WXW auch jetzt nicht mehr so im Programm zu finden, wie ihr gemerkt habt. Vielleicht machen wir dann auch mal irgendwelche Specials wieder bei uns auf dem Kanal, wenn sich das anbietet. Ist halt auch eine Zeitsache, weil das Ding muss vorbereitet sein, muss gescheit vorbereitet sein und man muss auch die Leute finden, die da mitmachen. Und ansonsten waren eure letzten Worte Danke für alles und das sagen auch wir. Vielen Dank an euch, dass ihr uns unterstützt habt über das Jahr, dass ihr immer mehr geworden seid, dass ihr immer dabei wart, wie Thorsten sagt, dass ihr uns angesprochen habt, immer wieder gerne. Und ja, mein Dank, den ich im Voraus schon mal geäußert habe, natürlich auch an Daniel und Thorsten, dass ihr dieses Jahr wieder so mitgekämpft habt, hier auch, wenn es manchmal echt stressig war mit den Shows und auch natürlich privat, wir hatten alle viel um die Ohren. Trotzdem haben wir es immer irgendwie hingekriegt, die Sache noch zu zeigen. Und ja, vielen Dank für euren Einsatz da nochmal.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank dir, Volker, auch und allen Zuhörern. Danke, Thorsten. Es war ein Fest.
Und nochmal ein Dankeschön an den Sebastian, der uns ja verlassen hat hier aus dem Podcast. Aber wir freuen uns trotzdem, dass er immer noch so im Freundeskreis dabei ist. Und auch für dich nochmal vielen Dank für die Sachen, die du alle gemacht hast. Du hast ja auch einige Interviews gemacht und auch einige Shows mitgemacht. Und deswegen bist du da auch nicht vergessen.
Nee, auf keinen Fall.
Und abschließend verleihen wir noch den goldenen Just Bring It Award an niemand geringeren als natürlich Absolute Andy. Der ist auch in diesem Jahr verdient, den wir leider verloren haben. Und wir werden noch dazu natürlich bei der WXW, bei den Shows unsere Anerkennung geben. Und mit diesem letzten Nachruf wollen wir uns bedanken beim Weltmeister der WXW, beim ewigen Weltmeister. Und damit verabschieden wir uns von euch mit den letzten Bildern. Macht's gut. Bis bald, ihr Lieben.
And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.